Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung hier in Kreuztal. Ich habe mich gefragt, wann ich das letzte Mal länger in Kreuztal war. Ich gestehe, ein Onkel von mir, der hat früher oben in der Erlersiedlung gewohnt, aber der ist sicherlich auch schon vor 25 Jahren verstorben. Und das war so ziemlich das letzte Mal, dass ich hier die Straße unten reingefahren bin. Ja, ein paar Sätze sollte ich zu meiner Person sagen. Volker Bissel, 50 Jahre alt, verheiratet mit Simone, zwei volljährige, aber in Teilen noch nicht erwachsene Söhne. Ich bin aufgewachsen in Niederhäuslingen, gehört zu Freudenberg. Meine Frau stammt aus Eisern und als wir 93 geheiratet haben, bin ich dann tatsächlich freiwillig nach Eisern gezogen. Ihr habt das ja verlassen, ihr wisst wahrscheinlich warum. Aber ich bin auch freiwillig sogar wieder nach Eisern nochmal hingezogen. Wir haben die letzten 19 Jahre südlich von Hamburg in der Nordheide gewohnt, in der Nähe von Tostedt, Landkreis Harburg. Weil ich war die letzten 20 Jahre berufstätig in Hamburg, habe bei verschiedenen Banken da gearbeitet. Und zum 1.7. diesen Jahres hat mich mein beruflicher Weg zur Mission für Südosteuropa in Freudenberg geführt. Und ich betrachte das tatsächlich als eine Führung. Ich habe in jungen Jahren während meines Zivildienstes mal überlegt, könnte vollzeitlicher Dienst etwas sein. Und damals hat Martin Hafer die entscheidende Frage gestellt: Was willst du, vollzeitlicher Dienst oder vollzeitlich Christ sein? Und ja, damals haben wir die Lösung gefunden, ja, egal wo es hingeht, man muss dort vollzeitlich Christ sein. Und das ist mir gelungen, auch im Bankenumfeld. Und heute bin ich froh, dass ich viele Dinge, die ich von da mitbringe, in einer anderen Rolle dort bei der Mission einbringen kann. Walter Stör ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt, ist ja im Sommer in Ruhestand gegangen. Ich bin sein Nachfolger als Verwaltungsleiter der Mission und erlebe seitdem spannende Dinge. Zum einen lerne ich die Mission kennen, sehr vielschichtig. Es ist die Mission, es ist das Begegnungszentrum in Schorndorf mit 72 Betten, die dieser Tage ja touristisch nicht belegt werden können. Eine nicht ganz unspannende Geschichte. Mitarbeiter in Ländern, ja, die vielfach keine Corona-Statistiken haben, aber irgendwie habe ich den Eindruck, in Osteuropa waren alle unsere Mitarbeiter in den letzten Wochen so nach und nach erkrankt. Die einen mehr, die anderen weniger stark. Das treibt einen manchmal um. Und andererseits staune ich darüber, wie unsere Mitarbeiter nach Gelegenheiten suchen, das Evangelium weiterzugeben. Es sind kleine Dinge, vermeintlich kleine Dinge, die mich in der Mission beschäftigen und umtreiben. Da kommt ein Monatsbericht eines Mitarbeiters, der in einem überwiegend muslimischen Land tätig ist. Und da sind ein paar Bilder dabei. Und er berichtet davon, dass er Hauskreise und Bibellesekreise mit jeweils 3, 4, 5 Muslimen hat. Und davon hat er direkt 4 solche Kreise. Jetzt stellen wir uns das mal vor, wir würden in unserem Umfeld, und die sind ja nicht alle muslimischstämmig, aber vielleicht sind sie durchaus reserviert, wir würden es schaffen, in unserem Umfeld mit völlig fremden Leuten so nach und nach Hauskreise aufzubauen und dann über die Inhalte der Bibel im Gespräch zu sein, über den Glauben. Und dann habe ich so gedacht, boah, wir tun uns ja mitunter schon schwer, uns zu unterhalten im Kontext der Gemeinde. Und das mit Leuten, die ganz außenstehend sind. Und mein Respekt vor der Arbeit unserer Mitarbeiter, der ist gehörig gewachsen, sage ich mal. Also dieses, wo ich mich gefragt habe, was ist eigentlich so die DNA, was ist so der Markenkern dieser Mission? Ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass es um die persönlichen Kontakte geht, dass Gott Gelegenheiten schenkt zum persönlichen Zeugnis und dass man dann auch die Bibel in den Mittelpunkt rückt. Das ist, glaube ich, von den Arbeitszweigen so oder was ich daraus mitnehme in diesem Jahr aus den ersten 6 Monaten wohl mit das Entscheidende und etwas aus dem Inland. Wir haben ja den Kalender Leben, den wir in 32 Sprachen publizieren. Wir hatten in Deutschland gedruckt 540.000 Stück dieses Jahr. Das sind schlappe 50.000 mehr als letztes Jahr. Und das mit Blick darauf, dass so viele Aktionen geplant waren, Weihnachtsmärkte, Basare und sonst wo, wo es Gelegenheiten gibt, den weiterzugeben. Ihr alle wisst, die haben nicht stattgefunden. Wir hatten am Tag vor Weihnachten 40.000 Kalender mehr als erwartet raus. Ja, wir haben nur noch einen kleinen Restbestand. Und ich habe mich gefragt, was haben die Leute damit gemacht? Ja, die können die sich ja nicht irgendwie nur ins Wohnzimmer gepackt haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass in dem aktuellen Umfeld viele nach Gelegenheiten einfach eine Sehnsucht hatten, Gottes Wort weiterzugeben, anzuknüpfen und Leuten auch ein Zeichen der Hoffnung zu geben. Und das hat mich tief bewegt und ich kann sagen, dass wir auch entgegen meiner Erwartungen auch beschenkt worden sind als Mission in diesem Jahr. Nicht nur, dass die Arbeit möglich war, wir sind auch ordentlich über die Runden gekommen. Wir haben also keinerlei Spendeneinbrüche. Das ist auch etwas, wo ich sage, wir sind von Herzen dankbar. Und ich bin jemand, der viele Jahre im Kreditgeschäft war, der mit Risiken hantiert hat. Und ich bin eher ein vorsichtiger Mensch. Damit habe ich nicht gerechnet und ich musste lernen, ja, Vertrauen in einen großen Gott zu entwickeln. Ja, zur Predigt 2020. Am letzten Tag des Jahres kann man 2-3 Minuten verwenden, mal zurückzublicken. Es war ein Jahr großer Herausforderungen, aber auch Einschränkungen. Und es war ein Jahr, das uns alle mit einem winzigen Virus, wir haben alle so ein Bild vor Augen, wie das wohl aussieht, aber ich frage mich, wie groß muss die Vergrößerung des Mikroskopes denn sein, damit man das überhaupt sieht? Also ein winziger Virus und daraus resultierende Folgen, die haben uns überrascht. Und wir haben Politik, wir haben Experten und jeden um uns herum irgendwie ratlos gesehen. Da gibt es diese täglichen Zahlen der unmittelbaren Betroffenen durch die Corona-Erkrankung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie. Ängste und Sorgen haben in diesem Jahr die Menschheit aller Kontinente geprägt. Ich war im Frühjahr noch für ein paar Wochen in Australien und habe da immer noch regelmäßig Kontakt zu meinem Gastgeber dort. Ich kann also sagen, auf der anderen Seite der Erde sieht es nicht anders aus. Und in diesem Ganzen sind tiefe Sehnsüchte entstanden nach einer besseren Zukunft und wieder normalen Verhältnissen. Nur allzu gern wünschte man sich ein Ende der Pandemie und je schneller, desto besser. Aber wären damit die Probleme der Menschen schon gelöst? Was ist mit dem Frieden in der Welt? Was ist mit sozialer Gerechtigkeit und auch den Klimaproblemen? Und was ist mit dem Frieden in unseren Herzen? Den vielfältigen ungelösten Spannungen quer durch Familien und individuelle Ausprägung von Neid, Hass, Gewalt und Lieblosigkeit. Welche Lösungen gibt es dafür? Kann man die etwa auch alle mit einem Impfstoff wegbekommen? Der heutigen Predigt liegt ein prophetischer Text zugrunde aus Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Und das ist nicht nur ein prophetischer Text, sondern auch ein messianisches Zeugnis. Im Mittelpunkt steht der Messias, der lange ersehnte Retter, von dem die Engel auf den Feldern von Bethlehem zu den Hirten gesagt haben, euch ist heute der Heiland geboren. Und diese Weihnachtsbotschaft, die haben wir ja an Heiligabend im Gottesdienst oder wo auch immer gehört. Und wahrscheinlich gibt es auch genügend Familien, wo es gute Tradition ist, sie nochmal in den Wohnzimmern zu lesen. Mit den Ereignissen der historischen Weihnacht damals zu Beginn unserer Zeitrechnung ist ein Teil der Prophetie des Alten Testaments bereits in Erfüllung gegangen. Und im Kapitel 9 von Jesaja wird der Messias angekündigt. Konkret geht es darum, dass er als Kind in die Welt kommt. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und der heutige Predigttext aus Jesaja 11, der konkretisiert das weiter. Ich lese Jesaja 11, Vers 1 bis 9. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Der erste Punkt habe ich überschrieben mit ein prophetisches Wort mitten in eine dunkle Zeit. Der Prophet Jesaja wirkte ab ca. 740 vor Christus und lebte im Südreich Judäa. Wiewohl kein Zweiter durfte er bzw. musste er dem Volk die Botschaft Gottes nahebringen. Und es waren keine angenehmen Botschaften, die der Prophet dem Volk im Auftrag Gottes auszurichten hatte. Und es ging auch nicht um die persönlichen Sichtweisen des Propheten. Ein Prophet ist immer ein Gesandter, der eine Botschaft von Gott erhält und diese den Adressaten weiterzugeben hat, ob ihm der Inhalt gefällt oder nicht. Oftmals glaubten die Propheten, unter der Last der Botschaft zusammenbrechen zu müssen und hätten sich ihrer Beauftragung gerne entzogen. Man macht sich nicht zwingend Freunde mit dem, was man da weiter zu sagen hat. Und unser Herr Jesus, der sagt zum Beispiel in Matthäus 23, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Oder er sagt schon in Matthäus 5, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wir hören heute gerne Worte der Propheten des Alten Testamentes. Ich habe als Beispiel eben Worte aus Jesaja 9 zitiert. Ein Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die im Dunkel wohnen, scheint es hell. Und das sind sehr bekannte Worte, die einen festen Platz auch in der Weihnachtsliturgie haben. Und auch an Karfreitag zitieren wir in der Regel die sehr bekannten Verse aus Jesaja 53 vom leidenden Messias. Auch sie sind fester Bestandteil der klassischen Textauswahl für diese Phase des Kirchenjahres. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir hier vermeintlich gute Traditionen pflegen und dabei den Inhalt kaum noch wahrnehmen. Jesaja 53 beginnt mit den Worten: Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Das verdrängen wir gerne. Und das ist eigentlich eine erschreckende Feststellung. Machen wir uns das zunächst noch einmal bewusst. Da ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der heilig und allmächtig ist, dessen Herrlichkeit unvorstellbar ist. Und dieser Gott redet mit uns Menschen. Und Gott ist keineswegs so hoch im Himmel, dass er nicht mitbekommen würde, wie es hier bei uns aussieht. Was nimmt er dieser Tage wahr? Was sieht er heute auf Erden? Damals hatte er seinem Volk zu sagen, dass es sich zwar äußerlich auf ihn beruft und sich wohl auch unverkennbar in religiösen Ritualen bewegt, ihn aber selber schon lange nicht mehr vor Augen hatte. Es ging den Menschen nur um sich selber. Welche Vorstellung Gott von einem gelingenden Leben hat und was sein Wille für unser Leben und das menschliche Zusammenleben hat, das spielt schon lange keine Rolle mehr. Für die einen ist Gott nur ein alter Trottel, für die anderen ist er so auf der Anklagebank, um ihn verantwortlich zu machen für Not und Elend in der Welt, nach dem Motto: Wie kann Gott das alles zulassen? Natürlich gibt es unzählige Schicksale, die uns erschüttern und die wir nicht verstehen. Krankheit und Not gehören sicher dazu. Andererseits resultiert ein Großteil der Nöte in dieser Welt aus Egoismus Einzelner und rücksichtsloser Durchsetzung der Interessen weniger Menschen, sodass andere darunter leiden. Der Mensch ist dem Menschen ein Teufel. Es ist doch nicht Gott, der seine Mitarbeiter als Chef schlecht behandelt. Und es ist auch nicht Gott, der Kinder misshandelt. Es ist nicht Gott, der lügt und betrügt, dass man die Wahrheit kaum noch erkennen kann. Und es ist nicht Gott, der rücksichtslos betrügt, um immer reicher und mächtiger zu werden. Unzählige Beispiele ließen sich hier ergänzen. Und Gott sieht das alles. Und es gefällt ihm sicherlich nicht. Unter anderem sieht er auch den Etikettenschwindel, dass Menschen in seinem Namen agieren und sich auf ihn berufen und dabei doch nur ihre eigenen Interessen im Blick haben oder gar schlimmste Verbrechen begehen. Das Jahr 2018, das ist 2 Jahre zurück und man arbeitet immer noch an den Themen auf, war so ein Jahr, in dem man wie nie den Missbrauch von Kindern durch kirchliche Amtsträger thematisiert hat. Wir erschrecken, wenn wir das hören. Wie muss erst Gott über diese Grausamkeiten missgestimmt sein? Wie muss er auf diese Grausamkeiten geschaut haben? Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie finster es in der Welt aussieht. Und ich habe hier bewusst mal ein Beispiel aus dem kirchlichen Lager genommen, damit wir nicht sagen, ja, da draußen in der Welt, da ist alles dunkel, aber hier drinnen in den Kirchen ist doch alles okay. Nein, nicht nur draußen in der bösen Welt ist es dunkel, oft genug leider auch bei uns. Und Gott kennt das Dunkel in der Welt und in uns drin nur zu gut. Und er gibt sich darüber keinerlei Illusionen hin und er hat einen ganz nüchternen Blick darauf. Aber Gott ist eben nicht nur eindimensional. Er sieht nicht nur die Gegenwart, sondern er sieht auch die Zukunft, weil es seine Zukunft ist. Und deshalb beauftragt er, den Propheten zu reden. Und wenn es die Zukunft Gottes nicht geben würde, dann wäre alle Prophetie nur Trugwerk und nutzlos. Aber Gott, der ewige Herr, ist der Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Alles liegt in seinen Händen und er ist angetreten, auch uns in seine Zukunft mitzunehmen. Und wenn wir heute die Worte des Predigttextes lesen, dann wissen wir, dass sie ihre Erfüllung in der Person des Heilandes Jesus Christus gefunden haben. In Lukas 4 wird uns berichtet vom Beginn des Wirkens Jesu in der Öffentlichkeit bei einem Besuch in der Synagoge in Nazareth. Und da gibt man ihm eine Schriftrolle, das ist das Kapitel 6 des Jesaja-Buches, und dann liest er das. Und dann sagt er, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus ist der, von dem der Prophet Jesaja spricht. Und wie der Prophet den Messias charakterisiert, das ist geradezu der Gegenentwurf zu dem, wie wir Menschen uns eigentlich so einen hochherrschaftlichen Gesandten Gottes vorstellen würden. Das haben die Menschen zur Zeit Jesu so empfunden und das ist heute bei uns kaum anders. Führen wir uns das noch einmal vor Augen. Würden wir nicht auch annehmen, dass der von Gott gesandte Retter angesichts der vielen Nöte und des Dunkels in dieser Welt nicht kräftig dreinschlagen würde und dann die Fäden der Macht übernehmen sollte? Was zeichnet üblicherweise die Mächtigen dieser Welt aus? Woran sind ihre Macht, ihre Stellung in der Regel zu erkennen? Der Messias jedenfalls zeichnet sich nicht durch diese menschlichen Attribute aus, sondern von ihm heißt es zunächst, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und das ist der große und gewaltige Unterschied. Gottes Geist, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist Gottes ist untrennbar vom Wesen Gottes. Weisheit, Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht nicht in menschlicher Ausprägung, sondern direkt von Gott im Himmel. Und von Gott her, von oben, definiert sich der Retter. Es sind nicht die menschlichen Konzepte, die das Dunkel in dieser Welt und in den Menschen drinnen durchbrechen. Nein, das kann nur von Gott her geschehen. Und als weiteres spricht der Prophet von der Gerechtigkeit. Kaum ein Begriff bleibt in der menschlichen Umsetzung so stümperhaft und unvollkommen wie die Gerechtigkeit. Wie kann es in dieser Welt gerecht zugehen? Was muss passieren, dass die Gerechtigkeit den Raum einnimmt, wo derzeit Hass und Zwietracht, gnadenlose Interessenpolitik und Habgier die Luft zum Atmen und buchstäblich Abertausenden das Brot zum Leben nehmen? Wie kann es gerecht sein, dass der eine Teil der Menschheit in maßlosem Überfluss lebt, während der andere Teil sich nicht nur um die Nahrung Sorgen machen muss, sondern dass weiterhin an jedem Tag tausende Menschen, und überwiegend sind das Kinder, verhungern. In der medialen Aufmerksamkeit ist dafür längst kein Raum mehr. Weil die inszenierten Lebensentwürfe der mehr oder weniger Prominenten via Twitter, Instagram und Ähnliches längst unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und die Corona-Pandemie in diesem Jahr die Nachrichten dominiert. Man muss sich doch fragen, von welcher Relevanz sind eigentlich wirklich über 90% der täglichen Nachrichten? Ich sage das jetzt mal ganz salopp, warum muss ich eigentlich den neuesten Furz von Helene und Heidi wissen, während in unserer nächsten Nachbarschaft genügend Menschen krank und einsam sind und schon so lange auf Besuch warten? Was wirklich zählt und für welche Werte der Messias steht, macht uns dieses kurze prophetische Wort durchaus deutlich. nochmal, das ist der totale Gegenentwurf zu dem Mainstream menschlicher Vorstellung. Aber weil der Prophet uns in das Herz Gottes schauen lässt, dürfen wir sein Wesen erkennen, das ewig Bestand hat über alle Halbwertszeiten irdischer Moden und Zeiten hinaus. Ein zweiter Punkt, dieses Bild, was in dem Predigttext drin ist, ein Bild tiefen Friedens. Und wo unterscheidet sich das eigentlich von einem modernen Weihnachtsmärchen oder einer Utopie? Dieses Bild, das sind die Verse 6 bis 9, ist ein Bild, das sich nur mit tiefem Frieden charakterisieren kann. Ich lese uns das nochmal. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Nun sind wir in den letzten Tagen durch das Fernsehprogramm mit unzähligen Märchen und Fantasyfilmen geflutet worden. Bekannte Klassiker, US-Weihnachtskitsch, Märchen, ja manchmal auch, es gab einen Western-Tag gestern, auf allen Kanälen im Überfluss. Und vielfach sind ja Filme auch so eine Möglichkeit, der grauen Wirklichkeit zu entfliehen und im Kontrast mit den Nachrichteninhalten unser Glaube an das Gute zurückzubringen. Und da wird es ja warm ums Herz und es tut dem Gemüt richtig gut. Will jetzt die Bibel mit diesem Bild, was sie hier zeichnet bei Jesaja, damit einstimmen? Zeichnet der Prophet eine ähnliche Utopie, wie wir sie eigentlich nur aus Märchen und Filmen kennen? Zunächst ist das ja ein sehr schönes Bild, eine wunderbare Szene, die uns der Prophet hier zeichnet. Und daran ist auch gar nichts auszusetzen. Und meines Erachtens ist diese Szene auch deshalb so ansprechend, weil darin die Erfüllung unserer tiefen menschlichen Sehnsüchte zum Ausdruck kommt. Ich habe früher, wenn ich Weihnachtskarten an meine Kunden geschrieben habe, den Adressaten nicht nur ein gesegnetes, sondern meist auch ein friedvolles Weihnachtsfest gewünscht. Also Segen ist so das eine, Frieden ist das andere. Und in diesem Jahr waren das ja so 4 Feiertage am Stück. Also und wir haben das erlebt, gut, dass man die Familie hat und man sollte ja auch im engeren Kreis zusammen sein, aber ich habe das über all die Jahre, bin da ganz ehrlich, auch so erfahren, man kann gar nicht 5 Tage so ein Feiertagswochenende haben auf engem Raum ohne Diskussionen und auch manchmal Streit. Ja? Das Fest mit der Familie, das klingt vermeintlich so friedlich, aber es kann auch bedeuten, dass man ja ausreichend Zeit hat, sich mal so richtig auf den Geist zu gehen. Und da fliegen dann auch schon mal die Fetzen, da werden Dinge gesagt, die wehtun und manchmal werden auch Dinge gesagt, die sollen auch wehtun. Und da werden Empfindungen, Enttäuschungen offenbar, die man schon so lange unterdrückt hat. Die Statistiker sagen, nach den Weihnachtstagen gehen die meisten eher in die Brüche. Also Weihnachten, das Fest der Liebe, verkommt da für manche durchaus zum Hohn. Nun sind wir wenige Tage nach Weihnachten, also warum gerade heute diese Szene aus Jesaja 11? Da könnte ich es mir jetzt ganz leicht machen und auf die Schönheit dieses Bildes verweisen, als ein inspirierendes Beispiel nachahmenswerten Zusammenlebens. Guck mal, die können das doch auch, die schönen Tierchen, das ist jetzt eine Parabel oder sonst. Nehmt euch ein Beispiel, nein. Ja, ich weiß, wir brauchen Bilder, die uns anregen und es sind nicht nur Worte, die Einfluss auf unser Leben und unsere Sehnsüchte haben. Oft entwickeln Bilder und solche Szenen eine stärkere Kraft. Ich könnte jetzt einen Versuch machen und sagen, schließt mal die Augen und entwickelt mal Bilder, wie ihr euch Frieden vorstellt. Und dann wäre so manches schöne Bild dabei. Und möglicherweise wären sogar Aspekte dieses Bildes aus dem Predigttext dabei. Und es tut uns gut. Aber der Prophet, der will uns hier nicht ein gutes Empfinden geben. Er will uns von diesem Bild auf den Urheber des Friedens leiten. Also nicht die Szene an sich ist das Entscheidende, sondern wer wirkt denn eigentlich diesen Frieden? Darum ist das hier in aller Deutlichkeit so geschildert. Uns ist aus unserem Alltag, unseren harten Lebenswirklichkeiten nur allzu bewusst, dass unsere menschlichen Konzepte nicht taugen, einen Frieden zwischen uns Menschen zu schaffen und zu erhalten. Und was so im Kleinen in der Familie gilt, bewahrheitet sich ja auch auf der Bühne der großen Weltpolitik. Seit Jahren sitzt einer der mächtigsten Herrscher dieser Welt an Weihnachten alleine in seinem Regierungssitz oder irgendwo in Florida und hat nichts Besseres zu tun, als die Menschen über Twitter mit weiteren Hasstiraden, fortgesetzten Lügen und seinen menschenverachtenden Überlegungen zu beglücken. Mag sein, dass wir uns hier in Deutschland schon fast daran gewöhnt haben und darüber nur noch schmunzeln können. Aber für den, der da Zielscheibe und Anlass seines Spotts, seines Hohns ist, es waren mal Flüchtlinge, dann ist es der politische Gegner, wer auch immer, die finden das alles andere als lustig. Also Boshaftigkeit und Bosheit stehen dem Frieden irgendwie scheinbar übermächtig gegenüber. Aber dieses Bild aus Jesaja 11 schließt mit folgendem Vers: Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Und das ist, du hast eben gesagt, wir blicken in die Zukunft. Ja, ich gestehe, es ist ein Blick in Gottes neue Welt, in seine Zukunft. Also wenn der Glaube zum Schauen gelangt, dann haben wir Gott selber vor Augen. Dann ist unser Blick auf ihn gerichtet und erhält dadurch die Richtung für Handeln und Sein. Und wir haben dann Teil an seinem Wesen, das unser Zusammenleben prägt. Aber ich will euch hier jetzt nicht irgendwie auf die Ewigkeit erst vertrösten. Gott schenkt uns nämlich das neue Leben in Christus bereits jetzt und hier. Und er gibt seinen Geist jetzt und hier schon in unser Leben und macht uns neu. Und deshalb können wir aus der Erkenntnis und Kraft Gottes schon jetzt leben als solche, die tiefen Frieden in Christus erfahren haben und diesen Frieden in der Gestaltung ihres Lebens, in der Nachfolge, im Alltag bereits an andere weitergeben. Und wir tun das in aller Unvollkommenheit und nicht als Werk unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern immer nur als von Gott reich Beschenkte, die dieses Geschenk gerne mit anderen teilen. Und Gott segne uns dabei. Und der Friede Gottes, der alle menschliche Vernunft übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du der Herr der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft bist. Du vertröstest uns nicht auf die Zukunft, sondern du bist jetzt und hier erfahrbar. Durch deinen Geist bist du anwesend, durch deinen Geist nimmst du Wohnung in unseren Herzen, in unserem Leben und du kennst uns, du siehst uns, du machst dir keine Illusionen über uns und dennoch hast du uns deine Liebe geschenkt, kommst du in unser Leben und möchtest uns als deine Leute, als deine Boten senden in diese Zeit zu den Menschen um uns herum und Hinweis sein auf dich. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir das kommende Jahr so angehen, dass wir mit dir rechnen, dass du da bist, dass du mit uns gehst und dass wir wissen, unsere Zeit steht in deinen Händen jetzt und immer da. Herr, ich möchte dich bitten, dass du das in uns groß werden lässt und dass das uns vor Verzweiflung bewahrt und uns Angst und Sorge nimmt angesichts der nach wie vor ungelösten Probleme auf dieser Welt, Herr, und dass wir hinweisen können auf dich. Herr, sei du uns nahe in dem.